Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust, Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 12. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts, aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und hier ist sie, der Schrecken der sieben Weltmeere, die unbeugsame Uli. Hallo Uli.
Hola, Don Pedro.
Sie spricht schon Spanisch.
Und das hat einen guten Grund.
Ja, ich sehe nämlich, also ich habe die Uli hier in einer Videokonferenz und die Uli sitzt in einem Hafen. Wie kam es denn jetzt dazu?
Wir haben es tatsächlich geschafft, nach 1,5 Jahren Landratten-Dasein sind wir wieder zurück auf unserem Mahananda und wir sind gerade auf Gran Canaria.
Also ihr hört hier einen Live-Podcast mitten aus dem Hafen von... Ich habe schon wieder vergessen.
Puerto de Mogán.
Also, wenn ihr typische Hafengeräusche hört und auch hin und wieder mal den Captain, wie er sich ein Bier entkorkt oder mit der Flex Roststellen beseitigt, das gehört jetzt einfach zum Erlebnis dazu. Also, das ist authentisch.
Ja, genau. Also, vor allem das Bier trinken, das ist absolut authentisch.
Ja, Uli, jetzt musst du mir aber schon erzählen. Ich meine, wie kommst du jetzt auf einmal in den Hafen von... Wo ist denn dieser Hafen überhaupt einmal?
Ja, also Puerto de Mogán ist einer der schönsten Häfen der Kanaren und liegt ganz im Süden von Gran Canaria. Wir haben den vor, jetzt sind schon 4 Jahre her entdeckt. Da sind wir das erste Mal hergesegelt und sind dann für eine kurze Etappe nach Teneriffa gesegelt. Aber wir sind Wiederholungstäter, wir sind wieder hergekommen und seitdem liegt die Mahananda da und naja... Fristet ihr Dasein, sagen wir mal so.
Das heißt, das arme Boot musste jetzt 1,5 Jahre ohne euch auskommen.
Ja, also das Boot hat wirklich auf uns gewartet und wir waren lange Zeit jetzt in Österreich und sind jetzt mit Bauchweh hier angekommen, weil wir haben kaum Nachrichten bekommen vom Hafen. Wir wussten nicht, in welchem Zustand die Mahananda ist. Und wir haben schon so wirklich schlimme Visionen gehabt, von komplett untergegangen über komplett verrostet bis zu Bilgebretter schwimmen oben auf und das gesamte Interieur und der persönliche Besitz völlig unter Wasser und desolat. Und mit dem Gefühl sind wir hergekommen und, was soll ich sagen, das große Glück Mahananda eben. Es war wunderbar.
Also das Boot ist schon noch da und die haben sich nur nicht gemeldet, nicht weil das Boot einfach untergegangen ist, sondern weil es nichts zu melden gab.
Es gab nichts zu melden, wir haben unsere Hafengebühr beglichen und das Boot war zu sehen und ja, mehr ist nicht notwendig anscheinend.
Also ihr seid zurückgekommen auf See quasi, ohne eine Katastrophe.
Ja, also...
Ich bin vollkommen überrascht.
Wir waren den ersten Tag völlig irritiert. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich hier leben soll, weil nach Jahren der Katastrophen gar nichts, das hat uns richtig erschüttert.
Gut, wahrscheinlich stellt sie sich erst raus, wenn sie dann rausfahrt aus dem Hafen. Ne? So muss es dann sein.
Wahrscheinlich geht es dann wieder los. Nein, verschrei's nicht. Das Glück ist uns hold. Wir haben beschlossen, nach den 7 mageren Jahren kommen jetzt die 7 fetten.
Also jetzt ist das Boot soweit, jetzt kann nichts mehr schief gehen.
Ja.
Quasi unkaputtbar.
Ja. Genau, bis auf ein paar Kleinigkeiten, über die wir nicht sprechen.
Ach so, doch. Es gibt also doch Kleinigkeiten.
Naja, es gibt ja noch dieses kleine Loch im Rumpf.
Ach so, ihr habt ein Loch im Rumpf. Okay, ja, naja, gut. Ja, was soll so ein Loch im Rumpf sein?
Eben, und es ist ja oberhalb der Wasserlinie.
Achso, ja, dann kann ja nichts schief gehen. Das heißt, du dann musst jetzt nicht alle 5 Minuten weggehen und mit dem Kaffeeheferl Wasser rausschöpfen.
Ein Kaffeehäferl ist eine originelle Methode. Also wenn, dann brauchst du schon die Pütz dazu, den großen Kübel oder halt eben die Bilgepumpe.
Die Pütz, heißt, sie haben einen Kübel und ein Kübel an Bord heißt nicht einfach Kübel, sondern Pütz.
Ist doch ein hübscher Ausdruck, oder?
Ein toller Ausdruck. Ja, aber wie kommt jetzt so ein Loch in Bord, an Bord, also in das, naja, das Segelschiff?
Ja, also dazu muss man sagen, wir haben da so einen groben Vandalen, der sich Schiffsbauer nennt, aber in Wahrheit, glaube ich, seine Freude daran hat, Boote zuerst zu zerstören, damit er sie dann wieder instand setzen kann. Ich glaube, das hat Methode.
Also, wenn ich Flugzeugmechaniker wäre, käme ich aber auch nicht auf die Idee, dass ich Löcher in die Außenhaut haue vom Flieger. Ja. Warum macht das euer Schiffsbauer?
Ja, er ist ja auch selbsternannter Schiffsbauer.
Also so ein Schiffsbauer ist das.
Na, eigentlich ist es ein cooler Typ, der lebt da schon ewig selbst auf einem Boot und hat schon ein paar Mal einige der sieben Weltmeere bezwungen mit so kleinen Nussschalen. Und jedenfalls, wie wir da das zweite Mal angekommen sind, haben wir schon gewusst, dass der Rumpf refittet werden muss, also dass da wirklich gröbere Arbeiten anstehen. Und wir haben dann hier wird gearbeitet.
Das ist die berühmte Flex, die Bordflex.
Genau, die ist täglich im Einsatz. Es gibt viele Roststellen zu beseitigen. Ja, wo war ich? Ah ja, genau, ich war beim Ankerkasten und dort, wo der Anker in den Ankerkasten reingefallen ist, regelmäßig, dort war der Stahl wirklich schon stark beansprucht und sehr dünn. Und dann hatte der Schiffsbauer die Idee, er wird dort mal entrosten und dazu hat er so eine Art Maschinengewehr mit Stahlnägeln verwendet. Also wenn du dir das vorstellen kannst, das wären so Stahlnägel auf die Stahlwand gehalten und dann wird er so drauf losgetrümmert und dann
klingt,
zack.
Klingt total vernünftig.
Ja, genau. Dann hatten wir plötzlich ein Loch im Rumpf.
Oh Wunder, wenn man sein Boot mit einem Maschinengewehr beschießt, sind Löcher drinnen, wirklich.
Ja. Und dann hat er gemeint, naja, da solltet ihr mal schweißen, weil das schaut nicht gut aus.
Aha, und zum Schweißen ist er jetzt in 1,5 Jahren nicht gekommen.
Nein, das kann er nicht, also das könnte er vielleicht machen, aber das wollen wir. Warte mal, jetzt kämpft er mit dem Kabel.
Das macht nichts, das sind Hafengeräusche.
Okay. Das Schiffsglocke läutet, es ist bald Mittag.
Danke, Captain.
Um dieses Loch zu reparieren, muss das Schiff aus dem Wasser raus. Das heißt, hier gibt es eine kleine Werft. Und es gibt einen Schiffskran und unser großes Problem ist, dass wir seit jetzt circa 2 Jahren immer wieder Termine haben, um das Schiff zu kranen, aber die Termine halten nicht und wir werden immer auf Manjana vertröstet. Manjana heißt ja eigentlich rein theoretisch morgen, aber in Spanien bedeutet Manjana irgendwann oder vielleicht auch nie. Manjana.
Das ist so die österreichische Entsprechung von na schauen wir mal.
Genau.
Ah ja, das hast du aber schon mal erzählt. Manjana ist so ein bisschen das Universalwort für zwischen es gefreut mich nicht oder es geht heute nicht. Irgendwo.
Das,
so.
Genau. Vielleicht doch irgendwann.
Oder vielleicht.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, perfekt. Es gibt übrigens nichts, womit man Deutsche mehr auf die Palme treiben kann, als mit einem guten, schönen österreichischen Schauen wir mal.
Genau, weil das ist ganz einfach viel zu wenig konkret.
Ja, wir können jetzt in nichts anfangen.
Na, dann schauen wir mal, wie es mit unserem Boot weitergeht.
Okay, also der Status vom Loch im Rumpf ist Schauen wir mal.
Ja, leider. Aber beim letzten Mal vor 1,5 Jahren, da hatten wir schon einen fixen Termin zum Kranen. Und dann sind wir voll Vorfreude zum Hafenmeister gegangen. Und der Hafenmeister hat gesagt, es geht heute leider nicht, weil der Kran ist kaputt.
Ja, das ist natürlich blöd. Aber Manjana geht er wieder.
Genau, und dann hat er gemeint, er wird aber eh repariert und dann übers Wochenende, dann funktioniert er wieder. Und am Montag sind wir dann wieder erschienen und da haben wir gesehen, dass gerade jemand ganz oben den Kran streicht. Und da haben wir uns gedacht, während der Kran gestrichen wird, wird er wohl nicht verwendet werden. Und so war es dann auch.
Wirklich nicht mehr.
Aber der Kran hätte eigentlich wieder funktioniert, nur leider war der Kranführer krank.
Ah, der Kranstreicher war gesund, aber der Kranführer war krank.
Ja.
Ah ja, verstehe.
Und dann, nachdem er wieder gesund war, ist seine Schwiegermutter gestorben und er musste zum Begräbnis.
Gut, verstehe ich.
Ja.
Ja, kann man nicht einfach da... Vor allem, er ist wahrscheinlich der Einzige auf der ganzen Inselgruppe, der den Kran bedienen kann.
Das haben wir auch so gesehen, ja. Also das muss wohl so sein. Es gibt nur diesen einen Kranführer auf Gran Canaria und dessen Schwiegermutter ist leider verstorben.
Ja, wenn die Schwiegermama vom einzigen Kranführer stirbt, ja, was müsst ihr machen?
Ja, dann muss man 1,5 Jahre auf den nächsten Termin warten.
So naja, ist es. Bitte. Das ist also bei meinem Facharzt auch nicht anders.
Dann können wir nur hoffen, dass seine Schwiegermutter gesund ist.
Genau, also ich hoffe immer nur, dass ich frage immer schon, wie geht es der Schwiegermutter, ist die noch fit, ja, falls sie wieder was braucht.
Ja, und jetzt waren wir, vor einer Woche waren wir wieder beim Hafenmeister, Michelangelo heißt er übrigens. Und da hat der Michelangelo gemeint, es geht jetzt gerade nicht, weil es gibt da nämlich so ein Touristen-U-Boot, so ein Yellow Submarine. Und dieses U-Boot wird gerade refitted und da ist kein Platz für andere Boote. Aber das Boot sollte in einer Woche fertig sein und dann sollen wir wiederkommen und dann gibt es einen Krantermin.
Ja, aber wie funktioniert das mit dem Kranen? Also da kommt dann das Boot theoretisch, also wenn es mal soweit ist, wird dann am Kran ins Trockene gezogen und dann wird das zugeschweißt.
Genau. Also du fährst in eine Box hinein, dann werden um den Rumpf herum Schlaufen gelegt und mit diesen Schlaufen wird dann das Boot raufgezogen und dann ins Trockendock gestellt und dann sollte erstmal Sand gestrahlt werden, das heißt, da kommt die gesamte Oberfläche runter vom Rumpf und dann wird geschweißt und dann wird der Fahrbahnstrich wieder neu aufgesetzt in mehreren Schichten. Das ist der Plan.
Und wie lange dauert diese Reparatur?
Also 5 Tage sind anberaumt, maximal.
Das klingt alles nach einem richtig teuren Spaß.
Das ist ja so ziemlich das Teuerste an den ganzen Arbeiten, weil alles andere haben wir ja selbst gemacht und selber machen ist günstig.
Ja, man hört im Hintergrund, dass da viel selber gemacht wird. Was,
ja.
Aber du hast gesagt, das Boot ist eh in einem guten Zustand, also so viel kann man ja dann jetzt gar nicht selber machen müssen, oder?
Also das Boot war, wie wir es gekauft haben, in einem sehr guten Zustand. Dann haben wir es eher ausgerüstet für Langfahrt, dann war es in einem Top-Zustand und dann hat es während der Fahrt gelitten, aber das liegt jetzt nicht am Unvermögen des Captains, der da irgendwo dagegen gerauscht wäre, sondern Sonne und Seewasser beanspruchen die Boote und die müssen wirklich regelmäßig gewartet werden. Das ist egal wie alt das Boot ist, das muss eben sein. Und weil ja dann die Corona-Krise dazwischen kam und andere Widrigkeiten, ist dann wirklich viel angestanden. Und dann haben wir uns gedacht, eh schon wurscht und haben dann also wirklich ganz, ganz großräumig renoviert und haben unter anderem die Luken getauscht. Das heißt, der Captain hat eigenhändig ins Deck neue Löcher reingeschnitten mit der Flex.
Es klingt immer nach einer guten Idee, neue Löcher in ein Boot zu schneiden.
Ja, das war echt fein. Dann haben wir auf einmal so riesige Löcher an Deck gehabt und dann haben wir neue Luken eingeschweißt, weil die alten waren mit Holzrahmen befestigt und Holz und Stahl gemeinsam ist keine gute Verbindung, es neigt zum Rosten. Und da hatte eben der besagte Bootsbauer die Idee, da machen wir Stahlrahmen. Und ja, das war sehr aufwendig, aber das hat es wirklich ausgezahlt, weil wie ich eben erwähnt habe, nachdem wir jetzt 1,5 Jahre weg waren und zurückkamen, war das Boot innen komplett trocken. Es tropft nirgends mehr rein. Ja, so schön.
Eine dichte jetzt, Luke, wow.
Also, ja, und jetzt erfreuen wir uns an unseren neuen Luken unter anderem.
Also man wird aber schon auch bescheiden mit der Zeit.
Man wird sehr, sehr bescheiden, weil wir haben eigentlich wirklich so lange Zeit gehadert mit dem Zustand unseres Bootes und mittlerweile haben wir eine super Theorie entwickelt, wie wir uns das Leben schöner gestalten. Und zuerst haben wir uns überlegt, wir saufen uns die Macheinander schön, aber dann haben wir festgestellt, das geht zu Lasten.
Ja,
aber es geht zu Lasten unserer Gesundheit. Das haben wir dann ein bisschen reduziert, das Saufen. Und dann haben wir uns überlegt, wir reden uns die Dinge schön.
Mhm, aber auch immer gut.
Ja, irgendwann fehlen einem die Worte. Also hat auch nicht so funktioniert. Und jetzt sind wir zur Theorie Tunnelblick übergegangen.
Ah, das kenne ich. So schierer Fleck auf der Wand, Bild drüber hängen.
Genau. Man blendet ganz einfach die schieren Sachen aus und fokussiert den Blick auf die schönen Details.
Und okay, das heißt, du schaust nur noch in den Spiegel.
Oh, danke, du bist so charmant, Peter.
Ah, heute kann ich's.
Das ist jetzt echt gelungen. Überraschungseffekt.
Das ist sie offensichtlich nicht gewöhnt von mir. Ich sag's gleich, also gewöhn dich lieber nicht daran.
Ich bin wirklich sprachlos.
Ja, voll erwischt.
Und wenn ich nicht in den Spiegel schaue, dann schaue ich auf so Details, die wir in den letzten Tagen gemacht haben. Zum Beispiel, wenn ich da jetzt so um mich schaue, dann sehe ich die Beschläge von unseren Backskisten, die da so erstrahlen und rostfrei sind. Und dann schaue ich auf unsere Doradelüfter. Ich liebe unsere Doradelüfter. Ich habe noch nie so schöne Doradelüfter gesehen.
Okay, also wir hatten die Vokabelstunde beim letzten Mal. Was sind Wachskisten?
Wachskisten?
Ah, Wachskisten. Also ich dachte, ihr transportiert Kerzen oder so.
Also Backskisten, Back ist ja der hintere Bereich und Backskisten sind ist Stauraum im achteren Teil des Schiffs.
Achso, und die hast du hübsch aufpoliert?
Und die sind mit Deckeln verschlossen und diese Deckeln hatten rostige Beschläge und da haben wir jetzt neue drauf.
Ah, okay, okay. Und der Doradelüfter, also Dorade ist ja Fisch, oder?
Dorade ist, ja, ist eigentlich ein Fisch.
Und warum muss man die lüften?
Ja, also gelüftet wird das Boot, weil jedes Boot braucht so Lüftungsbereiche, weil wenn du bei schwerem Wetter unterwegs bist, dann müssen ja alle, oder eigentlich sollten während der Fahrt sowieso alle Luken dicht gemacht werden, aber du brauchst ja doch Frischluft.
Ah ja, stimmt. Es macht Sinn, genau. Wenn das nämlich wasserdicht ist, kommt auch wahrscheinlich wenig Luft rein.
Eben.
Ja,
und
ja.
Irgendwann einmal wird es dann in Sauerstoff knapp unter Deck und deswegen gibt es eben diese Lüfter und wir hatten zwei so ganz simple Lüftungselemente, die waren einfach so an Deck angeschraubt, so kreisförmige Lüfter. Und Doradelüfter schauen halt sehr, sehr schiffig aus und die wollten wir immer schon haben und jetzt haben wir uns welche besorgt, die schauen aus, wie wenn du dir so vorstellst, bei einem U-Boot, dieser Ausguck, dieser U-förmige.
Periskop.
Ja, und sowas in klein, so schauen die aus.
Ah, ich google das gerade, ja, ich verstehe es gerade, das ist so dieses trompetenartige Gerät.
Ja, ich werde dann ein Foto posten.
Ja, bitte, weil damit sich die Leute auch was vorstellen
genau,
können.
Genau, ich liebe sie nämlich, unsere Doradelüfter.
Also die Uli, ihr seht, es ist sehr, sehr schwer zufriedenzustellen, aber mit Doradelüftern, da kriegt ihr sie rum.
Aber mit vielen anderen Dingen auch. Zum Beispiel hat der Captain erst gestern wieder ein Loch ins Deck geschnitten. Und da ist jetzt...
Habt ihr nicht schon genug Löcher in eurem Schiff?
Er hat mir geschworen, es ist das Letzte.
Ich schneide nur noch ein Loch in unser Boot, ich schwör's.
Es tut ihm eh weh. Also er schneidet da immer ganz verzweifelte Gesichter beim Löcherbohren.
Und so zieht er dieses neue Loch. So, der Uli ist jetzt das Equipment ins Wasser gefallen, nur falls ihr euch gerade wundert.
Alles gut.
Das ist wieder da.
Ja, also da durch dieses Loch hat er die Kabel für die Mastanschlüsse geführt. Das heißt, die Kabel sind jetzt auch wieder an Ort und Stelle, also, wo sie hingehören.
Eher ein kleines Loch sozusagen.
Genau, ein kleines Loch. Und da hat er auch drüber so eine schöne Abdeckung gesetzt und die schaut auch so schmuck aus und auch an der erfreue ich mich.
Okay, das klingt aber eher so nach, okay, ich habe jetzt drei Stellen, wo ich hinschaue gezielt, den Rest eher nicht so.
Ja. Na, unser Deck ist eigentlich wunderschön. Das ist nämlich so, an Deck hatten wir so Kunststoff, also eine, so eine Kunststofffolie drauf. Das ist so ganz, ganz typisch für Schiffsdecks. Threadmaster heißt dieses Teil, also ist die Marke.
Ah, ist das so ein, wie es damals in der Schule war, der PVC-Boden?
Ja, das sind so wie so Badematten eigentlich, so Gummi, mit so Gumminoppen, so ähnlich kann man sich das vorstellen.
Ja.
Nur eben viel stabiler. Und die waren 40 Jahre alt. Ja, na, die haben gar nicht gestunken. Ah, also nicht so wie im Bad. Sind ja immer mit Seewasser gespült. Und die, darunter hat es aber gerostet, weil eben Kunststoff und Stahl sich auch schlecht verträgt. Und wir haben dann eben beschlossen, wir geben die runter und streichen dann das Deck neu und lassen einfach nur einen rutschfesten Anstrich dann drauf. Und dazu mussten wir erst einmal mühselig in Zentimeter Arbeit dieses Plastikzeug runterstemmen.
Der Kitzel.
Dann haben wir das, die Oberfläche mit der Flex abschleifen müssen. Und dann mussten wir, ich glaube, 8 Anstriche waren es, drüber tun, damit es auf keinen Fall rostet. Also zuerst so einen extrem giftigen Primer und dann mehrere Schichten. Und jetzt haben wir gerade die vorverletzte Schicht drauf und die ist strahlend weiß. Und die Farbe ist extrem gut, weil eben nach 1,5 Jahren war nur Flugrost an Bord und da ist nichts durchgerostet. Und jetzt haben wir das gerade poliert und mit so einem Anti-Rostmittel ein bisschen bearbeitet, die kleinen Flugrostpunkte. Und das Deck strahlt so weiß wie kein anderes Deck im ganzen Hafen. Also es blendet richtig.
Okay, also ihr wollt ein bisschen angeben, tut ihr schon auch dann.
Ich werde ein Foto schicken, dann wirst du sehen, dass ich nicht angebe. Es ist perfekt. Nein, es bleibt aber nicht so strahlend weiß, weil das tut irgendwie den Augen weh. Und außerdem muss sowieso eben noch diese Anti-Rutsch-Farbe drüber, die ist so Sand ist da drinnen. So feiner Sand, damit du, wenn das Deck nass ist, eben nicht ausrutscht. Das ist dann die letzte Schicht, die drauf kommt.
Okay. Du musst mir jetzt noch die Geschichte erzählen, wie ihr in die Yacht eingebrochen seid, weil ich ein Vögelchen habe mir gezwitschert, dass doch nicht alles so nach Plan verlaufen ist.
Ja, das war eigentlich das erste und einzige Missgeschick, das uns passiert ist. Und zwar haben wir den Motorschlüssel und den Schlüssel fürs Schloss von unserem Niedergang haben wir einem Bekannten gegeben, der da im Hafen seit Jahren schon liegt.
Also lass mich raten, und dessen Schwiegermama ist gestorben. Gerade als ihr zurückgekommen seid.
Nein, gar nicht, der war einfach weg.
Achso, er war gar nicht mehr da, okay.
Nein, und wir hatten ja aber noch einen zweiten Schlüssel. Also wir haben den einen Schlüssel nach Wien mitgenommen und den anderen haben wir eben dem Bekannten gegeben. Und dann sind wir mit unserem Zweitschlüssel da angekommen, nur leider hat der Christoph, und das hatte er nicht bedacht, inzwischen das Vorhängeschloss getauscht für den Niedergang. Und es war zwar der richtige Motorschlüssel, aber der falsche Schlüssel fürs Vorhängeschloss. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt gehen wir eben zu dem besagten Bekannten und holen uns den Originalschlüssel. Und die sind echt, ich glaube, 6 Jahre lang mit ihrer Yacht da im Hafen gelegen und haben ganz einfach ihr Leben genossen. Aber die waren nicht mehr da. Und dann habe ich mal eine WhatsApp geschrieben, wo seid ihr? Und dann haben sie zurückgeschrieben, wir sind gerade auf Lanzarote, es ist wunderschön hier.
Das ist aber schön für Sie.
Haben uns gedacht, ja, aber wo ist der Schlüssel? Und dann sind wir zur Hafenmeisterin gegangen. Und da war aber nur die Hafengesellin da, also eine Mitarbeiterin, die uns nicht kannte. Und wir hatten aber noch unser Gepäck im Auto, weil wir uns gedacht haben, falls das Boot abgesoffen ist, brauchen wir das Gepäck gar nicht in den Hafen schleppen, dann können wir uns gleich ein Quartier suchen.
Das ist Optimismus.
Ja, das ist, so ist der Captain. Naja, jedenfalls sind wir dann ohne Pässe und ohne allem da reinmarschiert in das Hafenbüro.
Und dann haben gesagt, habt ihr gesagt, wir brauchen Einbruchswerkzeug.
Wir brauchen Einbruchswerkzeug. Und super. Die hat gesagt, wer seid ihr? Und wir haben gesagt, ja, wir sind die Besitzer von Mahananda. Und dann hat sie gemeint, na, dann Pass oder irgendwelche anderen Dokumente. Und wir haben gesagt, die haben wir alle nicht. Aber wir müssen dringend in unser Boot rein und wir haben keinen Schlüssel. Dann ist ein Hafenmitarbeiter gekommen, so ein Mariniero, den wir noch von früher kannten, und der hat uns sofort erkannt und hat gesagt, ja, Mahananda, kann mich erinnern. Aber sie hat es uns nicht geglaubt. Also sie hat sich gedacht, die zwei sind irgendwie verdächtig.
Ich hole Ausweis jetzt die Polizei. Viel Spaß.
Genau. Ich habe dann noch gegoogelt, was heißt Zange auf Spanisch, aber es war irgendwie gut. Dann sind wir wieder zurückmarschiert. Und dann hat der Captain aus dem Auto mal den Weatherman geholt und ist in sein Boot eingebrochen. Und was soll ich sagen, es hat 5 Minuten gedauert. Also wir wissen jetzt, einbruchsicher ist das Schloss nicht. Mhm. Und dann waren wir drinnen und dann haben wir ihm festgestellt, alles intakt, alles trocken, alles wunderbar.
Bitte. Ja. Außer das Schloss ist jetzt wahrscheinlich.
Ja, aber wir haben jetzt ein neues und auch mit ganz neuen Beschlägen und viel schöner als vorher. Auch an dem erfreue ich mich täglich.
Es gibt übrigens Schlösser, da kann man einen Code eingeben. Also nur so als Tipp, gell? Also da brauchst du nicht immer einen Schlüssel.
Ja, das stimmt, aber es geht eigentlich weniger darum, sondern die Schlösser kannst du ja aufschrauben in Wahrheit, wenn du es wirklich willst. Oder du nimmst einfach einen Wandenschneider, machst einmal zack und das ist offen.
So, Einbrechertipps mit Uli, ja, sehr gut. Ja, gibt es ja auch die Methode mit den 2 Schraubenschlüsseln.
Ja, es gibt viele Methoden. Übrigens gibt es eine lustige Geschichte, die habe ich da gehört, zum Thema Einbruch. Also für den Bootseigner nicht ganz so lustig, aber insgesamt sehr skurril. Da steht ein Bekannter von uns eben draußen in der Werft. Und die Werft ist eigentlich abgeschlossen und es gibt zusätzlich noch einen Vigilante, also einen Wachmann. Mhm. Und der Vigilante von Puerto de Mogán, der war ein Wahnsinn. Also das war ein derartig bösartiger Mensch. Also ich habe bei dem so viele Schimpfwörter gelernt, wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Und der war bekannt dafür.
Für seine Geschimpfe und seine Bösartigkeit. Aber der sollte doch für Recht und Ordnung sorgen, oder nicht?
Ja, das hat er ja auch, aber er hat es ein bisschen übertrieben. Also man durfte die Werft überhaupt nicht betreten und egal, warum ich dort reingegangen bin, also auch nur um einmal mit einem Mitarbeiter vom Hafen zu sprechen, sogar das war verboten. Und er hat mich, also angreifen durfte er mich nicht, das wusste er, aber der hat mich also wirklich unter Schimpftiraden rausbuxiert, das war sensationell. Und den haben sie dann irgendwann ausgetauscht, weil offenbar sie mehrere über ihn beschwert haben, also der war untragbar. Und dann gab es einen neuen Vigilante. Und der ist da eben am Abend auf und ab marschiert und hat beobachtet, wie jemand an Bord einer Yacht klettert und versucht, mit einem Stein die Scheibe einzuschlagen.
Klingt auch originell.
Genau, das ist aber nicht gelungen und dann hat er sich so einen größeren Hammer besorgt und hat damit den Niedergang, also den Eingang, die Tür, aufgebrochen, also aufgedroschen, ist dann da drin verschwunden und ist mit einer Dose Lack wieder entstiegen und ist davon gelaufen.
Okay, also der Aufseher hat also die ganze Zeit zugeschaut und hat sich gedacht, haha, Depp, kriegt das Fenster nicht kaputt mit dem Stein. Und schaut dazu, wie er die Tür aufhaut und dann mit einem Lack davon rennt.
Genau so war es. Und das Lustige daran ist, es war eine Touristin in der Nähe. Und die Touristin hat das Ganze gefilmt. Und auf diesem Video ist zu sehen, wie dieser Einbrecher eben zuerst vergeblich versucht, das Fenster einzuschlagen, wer dann einbricht, wer mit dieser Dose flüchtet. Und es ist auch der Vigilante zu sehen, der mit verschränkten Armen daneben steht und zusieht.
What the fuck?
Dann hat die Touristin den Einbrecher verfolgt und der ist nur so 300-400 Meter weit gelaufen bis in den Hafenbereich, also dort, wo die Touristen unterwegs sind. Und dort hat er sich auf eine Bank gesetzt und hat sich einen Joint angezündet.
Ja, hat denn der Lack gesoffen?
Das vermute ich auch. Und dann hat die Touristin die Polizei angerufen und hat gesagt, sie hat gerade einen Einbruch beobachtet und falls sie den Einbruchbrecher schnappen wollen, der sitzt da gerade auf der Bank, sie beobachtet ihn und sie wartet, bis die Polizei eintrifft, was dann auch geschehen ist.
Und der Vigilante hat gesagt, ja,
Der hat vielleicht gesagt, das waren Eigner, die ihren Schlüssel verloren haben.
Also der hat dringend zu seinem Lack müssen, dann hat er die Tür eingeschlagen.
Genau. Ja, du, manchmal ist es einfach, ist es ein dringendes Bedürfnis, zum Lack zu kommen.
Ja, also ich sehe schon, in dem Hafen seid ihr vollkommen sicher. Also da kann einmal nichts passieren unter diesem wachsamen Auge. Ist der jetzt noch im Dienst, dieser Vigilante, oder haben sie den auch schon wieder?
Das weiß ich noch nicht. Also soweit sind meine Recherchen noch nicht gediehen, aber das werde ich noch herausfinden, bevor wir.
Also du bist noch nicht mit dem Hafengesetz in Konflikt gekommen, das freut mich.
Ist ja möglich.
Ja, apropos Hafengesetz, was macht man da jetzt den ganzen Tag? Ich meine, ja, ich höre im Hintergrund, es werden Poststellen weggeflext und sonst.
Ja, also wir haben die eigene Koje komplett neu gestaltet. Also die ist jetzt mit Holzpaneelen versehen und strahlend weiß. Und dann haben wir Mahagoni-Leisten besorgt. Da sind wir in den Norden der Insel gefahren. Da gibt es nämlich im Hafen von Las Palmas. Las Palmas ist die Hauptstadt von Gran Canaria. Und nördlich vom Hafen gibt es ein großes Industriegebiet. Und da war ich mit besagtem Bootsbauer tagelang unterwegs, haben wir Stahlteile besorgt und Elektronik und so weiter. Und dort waren wir bei einem Tischler und haben Mahagoni-Leisten, also Sapeli heißt das Holz, in Auftrag gegeben und haben die dann abgeholt. Und ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben das Cockpit geschliffen und geölt. Wir haben die Rettungsinsel neu befestigt. Wir haben die Backstagen mit neuen strahlend roten Leinen befestigt. Wir haben, ja, und außerdem kommt ja noch dazu, dass alles lang dauert. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich muss mal kurz auf die Toilette, heißt das, du musst das Dinghy klar machen, dann musst du auf die andere Seite des Hafens rudern und dort die öffentliche Toilette aufsuchen und dann musst du wieder zurückrudern.
Da hätte ich eine schnellere Methode.
Nämlich?
Kann man nicht einfach den Hintern über die Reling hängen?
Im Hafen?
Tut man das nicht?
Bin mir nicht sicher. Erstens einmal, ob du gerne deinen Hintern herzeigst, wenn du dein Geschäft verrichtest. Und
das ist mir wurscht. Andere müssen mit diesen Bildern im Kopf leben, nicht ich.
Und zweitens verunreinigst du damit das Wasser. Und das wollen wir nicht.
Okay, also da wäre der Vigilante dann da.
Ja,
ins Hafenbecken wird hier nicht gekackt. Aber
können wir vorstellen, da ist er dann empfindlich. Also ja, Einbrüche sind gerade noch zu tolerieren, aber wenn es um Verschmutzung geht, dann tritt er in Erscheinung.
Genauso stelle ich mir den vor. Du, liebe Uli, mit diesen inspirierenden Worten und dem Kacken ins Hafenbecken und deinem, stelle ich mir jetzt vor, wie du in dringender Notdurft über das Hafenbecken ruderst. Mit diesem Bild möchte ich jetzt euch entlassen. Viel Spaß damit in euren Köpfen.
Naja, ich finde, es gibt noch ein schöneres Bild, das wollen wir unseren Hörern nicht vorenthalten. Ich habe da nämlich einen herrlichen Platz zum Yoga machen. Ich steige ganz einfach über den Bug des Bootes und bin dann an der Kehmauer, roll dort meine Matte aus und mache in den Morgenstunden, wenn gerade die Sonne über dem Felsen aufgeht, Yoga. und das ist einfach fantastisch.
Gut, wir erwarten jetzt Bilder davon.
Die gibt es.
Wunderbar, wunderbar. Also wir kriegen Original-Yoga-Bilder von der Uli und nicht wie sie über...
Nein. Also, Yoga-Bilder und dann ein schönes Dorade-Bild und was wollte man noch? Das strahlend weiße Deck, das du mir nicht glaubst, also ja. Wird alles festgehalten.
Ich glaube dir natürlich jedes Wort, das du mir erzählst.
Nur die Wahrheit. Bin ja nur die Wahrheit. Bin der Wahrheit verpflichtet.
Genau. Und das ist ja auch eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Segment. Wir hören uns gleich. Weil zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt. Und ihr dürft bis zur nächsten Folge erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Aber zuerst müssen wir die Geschichte aus Folge Nummer 11 auflösen. Einer der berühmtesten Seefahrer war bekanntlich Roald Amundsen und der ist mit seinem Flugzeug über dem Nordpol abgestürzt. Und Uli hat euch dann letzte Woche erzählt, dass er sich den Inuit angeschlossen hat, um mit ihnen gemeinsam zu jagen. Die Nordwestdeutsche Rundschau schrieb 22 Jahre später von einem Mann, der Amundsen geähnelt und als Jäger bei den Inuit in Alaska gelebt habe. Auf die Frage nach seinem Namen soll der Mann mit Amundsen geantwortet haben. Tja, die Geschichte dürfte so aber natürlich nicht stimmen. Denn Amundsen starb vermutlich, als sein Flugzeug in der Arktis nahe der Bäreninsel verloren ging. Er war am 18. Juni 1928 von Tromsø aufgebrochen, ich habe das jetzt sicher falsch ausgesprochen, um Umberto Nobile zu retten, dessen Luftschiff Italia auf einer Eisscholle abgestürzt war. Das alles klingt schon mal ziemlich verrückt. Amundsens Flugzeug ist bis heute nicht gefunden worden. Man fand jedoch einen Benzintank des Flugzeuges und der wies so Werkzeugspuren auf. Wahrscheinlich hatte Amundsen versucht, sich damit irgendwie zu retten. Diesen Benzintank kann man sich heute übrigens im Polarmuseum in Tromsø anschauen. Im Jahr 2009 gab es eine groß angelegte Suchaktion nach dem Flugzeugwrack und die sterblichen Überreste Amundsens. Die norwegische Marine, die hat dafür einige Schiffe abgestellt und dann gab es noch Sonaranlagen und Tauchroboter und was die Technik so hergibt. Aber es wurde leider nach ein paar Tagen die Suche eingestellt, weil das einfach aussichtslos war. In der Zeit nach Amundsens Verschwinden gab es übrigens Gerüchte, er sei noch am Leben und auf eine weitere Gruppe Überlebender aus Nobiles Luftschiff gestoßen. Angeblich hat man dann auch in Nordspitzbergen einen Lagerplatz entdeckt. Ja, also das ist so ziemlich alles, was von Amundsen bis heute übrig geblieben ist. Ein Lagerplatz und ein Benzintank. Naja, schöne Geschichte, was Uli? Aber du erzählst uns jetzt sicher was Erbaulicheres, oder?
Also falls ich ein bisschen stottere, bitte verzeiht mir, aber ich arbeite hier unter wirklich schweren Umständen. Das ist eine Herausforderung. So, los geht's. Im Jahr 1848 ereignete sich vor den Azoreninseln im Atlantischen Ozean ein mysteriöses Ereignis, das bis heute ungeklärt ist. Innerhalb weniger Tage stießen mehrere Schiffe auf mindestens 7 verlassene Segelschiffe, die ohne Besatzung und ohne offensichtliche Ursache drifteten. Die Schiffe waren alle in einem seetauglichen Zustand. Ihre Segel waren gesetzt und die Ladung war an Bord. Es gab jedoch keine Anzeichen von Leben an Bord, keine Leichen, keine Rettungsboote, keine Hinweise auf ein Unglück. Die Logbücher und Navigationsinstrumente waren verschwunden und die Uhren waren alle auf die gleiche Zeit gestoppt. Bald war von der Geisterflotte der Azoren die Rede.
Ja, das ist ja auch wieder meine fröhliche Geschichte, oder? Eine Geisterflotte vor den Azoren. Uli, glaubst du die Geschichte?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja, ich glaube
also
auch.
Geisterschiffe, das klingt für mich sehr, sehr glaubwürdig.
Wie viele Geisterschiffe hast du schon gesehen?
Eigentlich noch keines, aber ich hoffe immer darauf, weil ein bisschen Seemannsgarn Spannendes sollte man ja spinnen.
Ja, irgendwann sollte man halt so eine Geschichte über Seeungeheuer und Geistersichtungen erzählen können, oder? Also das gehört schon ein bisschen
und
dazu.
Die müssen ja aber auch wahr sein, weil wie gesagt, Journalisten sind der Wahrheit verpflichtet. Also
natürlich, also niemals würden wir so eine Geschichte erfinden.
Nein, also solange ich keine Seeschlange gesehen habe, werde ich nicht darüber erzählen. Übrigens hat der Captain schon mal eine gesehen, wir werden darüber erzählen.
Wirklich, das erzählen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt bin ich aber sehr neugierig. Aber für heute war es das, nämlich die 12. Episode von Steuerfrau, der Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an die Bettina, die Omer und den Ralf, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch noch werbefrei. Außerdem könnt ihr als Matrose oder Matrosin einen Freund oder eine Freundin oder eure Todfeinde einen Gastzugang schenken. Der kommt dann in den Genuss der Premium-Vorteile. Ihr bekommt also quasi zwei Zugänge zum Preis von einem. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, dann kriegt ihr noch das Bonusmaterial. Also in dem Fall sind das Bilder von der Uli beim Yoga und vom weißen Deck und anderen schönen Stellen an Bord.
Genau, einfach nur die Details.
Genau. Und vielleicht schickt uns die Uli ja noch ein, zwei hübsche Fotos aus dem Hafen, in dem sie gerade verweilt. Besonders freuen wir uns über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder wenn ihr uns von euren Abenteuern auf hoher See berichten möchtet oder uns einfach nur Seemannsgarde erzählen wollt, ich meine ganz ehrlich, wir können eure Seeschlangengeschichten eh nicht nachprüfen, dann schickt uns doch eine Nachricht auf Steady, Threads oder Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, noch irgendwelche letzten Seemannsfrau-Garn-Worte?
Ich habe ja da einen Blog, www.sailing-machinander.com, und der hat jetzt lange Zeit sein Dasein gefristet und jetzt habe ich endlich wieder neue Blogposts online und die müsst ihr euch unbedingt anschauen und lesen, weil da geht es jetzt richtig zur Sache, was die Erneuerungsarbeiten betrifft und das Leben an Bord in Puerto de Mogán.
Und ich glaube, die eine oder andere Geschichte vom Vigilante wird auch dabei sein.
Das könnte durchaus sein.
Ist mein neuer Held, der Vigilante. Also wenn ich mal groß bin, möchte ich Hafenvigilante werden.
Ja, das ist sicher erstrebenswert. Oder du wirst Fischer, das war lustig. Wir haben gleich an den ersten Tagen einen Fischerstreit beobachtet. Die haben da über den Hafen geschrien und der eine hat sicher locker eine halbe Stunde lang durchgehend geschimpft. Und da habe ich auch einige
ausdauernd.
Ausdauernd. Er hat gar nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich einige neue Schimpfworte gelernt. Also die klassischen kennt man ja, also das weiß ich nicht, weil so gut ist mein Spanisch nicht, aber ich habe so Sachen wie Idiota und Butter, das habe ich verstanden. Also Idiot und Schlampe, das geht gerade noch.
Ja, okay, das ist sehr schön. Na, da haben wir jetzt wieder was gelernt. Also bei der nächsten Vokabelstunde gibt es dann auch spanische Schimpfwörter mit der Uli, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, da habe ich jetzt viele neue gelernt, ganze Liste.
So, und wenn ihr genug auf Spanisch geflucht habt, dann möchte ich euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen. Und wie der Name schon sagt, hat der nichts mit Reisen oder Segeln zu tun. Also zumindest hatte der noch nichts mit Segeln zu tun. Wer weiß, was noch kommt. Es handelt sich nämlich um einen True Crime Podcast, der sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich beschäftigt. Den Link findet ihr in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Aber ihr braucht schon starke Nerven, denn es geht ganz schön blutig zu und es geht auch manchmal über St. Pölten. Tut mir leid, kann ich euch leider nicht ersparen. Die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast, erscheint überall, wo ihr die besten Podcasts kriegt. Und am einfachsten schaut ihr vorbei auf steuerfrau.simplecast.com. Da könnt ihr euren Lieblingspodcatcher einfach auswählen. Ich zähle jetzt nicht alle auf, das sind mittlerweile ein bisschen viele. Ja, ihr findet uns auf jeden Fall dort. Und wenn ihr auf YouTube einsteigt und Steuerfrau der Podcast eingibt, dann findet ihr diesen Podcast auch zum Anschauen / Hören. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören, Bussi und Baba. Und lasst euch beim Lachsaufen nie vom Vigilante erwischen.
Und ich schicke diesmal ein Adios an alle Chicas y Chicos. So, dann tun wir das da so her. Gut.
Ja, wunderbar.
Es könnte sein, dass ich ein bisschen stotter, weil ich nichts lesen kann, aber jetzt macht das ja Bier auf.
Jetzt macht das ja Prost.
Prost.
Wir hatten zwischendurch ein kleines Problem mit der Internetverbindung und weil es ein bisschen länger gedauert hat, habe ich da ein bisschen drüber moderiert, in der Hoffnung, dass die Uli eh in ein paar Sekunden wieder da ist. Das war dann aber nicht so, es hat knappe 10 Minuten gedauert und ich habe mir gedacht, ich will euch diese spannende Passage nicht vorenthalten. Es folgt ein beinahe 10 Minuten langer Rant über St. Pölten. Viel Spaß damit. Ihr könnt es eigentlich auch abdrehen. Ich dachte, ich lasse es drinnen. Ja, hört rein. Ihr seht es ja selber. Baba.
Ja, liebe Leute, die Uli ist jetzt weg. Also das Wi-Fi im Hafen von Puerto de Mogán scheint nicht ganz so zuverlässig zu funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Das macht aber gar nichts. Ich glaube, sie ist gleich wieder da. Da hat wenigstens der Kapitän jetzt Gelegenheit zum Flexen. Ich moderiere hier nur über die Stille drüber. Also ich rede jetzt die nächsten paar Minuten einfach Blödsinn, bis die Uli wieder da ist. Ihr müsst das jetzt nicht unbedingt mithören. Ich erzähle euch einfach eine Geschichte. Wir hatten gestern Hörerinnen-Treffen von meinem Zweit-Podcast, also von meinem primären Podcast von Mörderisches Österreich. Da haben wir uns St. Pölten angeschaut. Das war sehr schön, also für St. Pöltener Verhältnisse. Ich behaupte ja in meinem anderen Podcast immer, dass St. Pölten eine Ausgeburt aus dem Anus des Teufels ist, was meiner Meinung nach eine vollkommen korrekte Beschreibung dieser Ausgeburt einer Stadt ist. Die Führerin, die uns durch die Stadt geführt hat, hat aber behauptet, das stimmt nicht, weil St. Pölten ist nämlich voll super. Ja, was haben wir gelernt über St. Pölten? Ihr Wahrzeichen, der Turm am Rathaus, ist schief, also nicht symmetrisch, weil Gründe, weil in St. Pölten baut man so. Es gibt eine Kirche, die ist aber unter der Erde, also die ist quasi ein archäologisches Ausgrabungsprojekt. Und man musste irgendwie diese archäologische Ausgrabung erhalten, wollte aber gleichzeitig eine Veranstaltungsfläche haben, also hat man einfach Betonplatten drüber gelegt. Vorher hat man noch 23.000 Skelette ausgegraben und Vorsteuer jetzt dran. Das geht teilweise bis in die Römerzeit zurück. Das ist ganz faszinierend. Die Toten liegen jetzt in Bananenschachteln in irgendwelchen Archiven und warten darauf, von irgendwelchen Historikern obduziert zu werden. Ja, das hat uns natürlich zu sehr vielen, St. Pölten-Witzen verleitet, so nach dem Motto mit, warte, jetzt ist mir entfallen, wie war der Spruch, der war super. Aber wir machen keine Witze mehr über St. Pölten, weil auf den Toten trampelt man nicht auch noch herum. Haha, Burner. Oh, ich glaube, die Uli kommt wieder, pass auf. Da ist die Uli wieder, schau, da ist die Uli. Jetzt muss ich gar nicht mehr fertig moderieren. Jetzt hört ihr meine tolle St. Pölten-Geschichte, hört ihr jetzt beim nächsten Mal. Oder ihr hört euch Mörderisches Österreich an, ist auch kein Problem. Hallo Uli. Uli, ihr Bild ist eingefroren. Ja, das schaut sehr lustig aus. Ich sollte vielleicht mal einen Screenshot machen. Das ist ja auch so eine Unsitte, so was Bösartiges. Oder so in so Online-Konferenzen, wenn das Bild einfriert, Screenshots machen, wenn man so richtig blöd reinschaut, wenn man gerade versucht, seine Technik irgendwie zu reparieren. Das ist richtig gemein. Ich mag das jetzt eh nicht. Aber die Uli schaut sehr lustig aus gerade. Sie hat eine Decke über dem Kopf, sie hat die Kopfhörer irgendwie um den Hals. Im Hintergrund sieht man ein Stück Hafen und ich glaube, sie versucht gerade auf ihrem Display irgendwas zu erkennen. Jetzt ist sie wieder weg. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis sie wieder da ist. Ja, was kann ich euch noch über St. Pölten erzählen? St. Pölten ist, es gibt ein sehr gutes Restaurant, war mal im K&K Café, das mache ich jetzt schamlose Werbung dafür, war wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich erzähle den Leuten gerade was über St. Pölten und den Ausflug, den gestrigen, bis du wieder da bist. Ja, das schaut gut aus. Ich meine, du schaust sehr lustig aus mit deiner Decke über dem Kopf, so ein bisschen wie ein Ersatz-Taliban für ganz, ganz Arme. Wie ist das mit dem WLAN im Hafen? Schlecht offensichtlich, denn die Uli ist wieder weg. Ja, St. Pölten. Es gibt viele, viele Kirchen, manche barock, manche mittelalterlich und es gibt sogar die älteste Fußgängerzone Österreichs. Wobei alt ist jetzt relativ, also die wurde irgendwie in den 60er Jahren gemacht, noch vor Wien. Also die Innenstadt von St. Pölten ist eine Fußgängerzone und anscheinend gibt es das Konzept der Fußgängerzone erst so seit 50, 60 Jahren, was ich auch nicht wusste. Das fand ich sehr überraschend. Übrigens fand die erste Führerscheinprüfung, die in Österreich jemals stattgefunden hat, in St. Pölten statt. Ja, ja. Weil ein sehr reicher Hotelbesitzer hatte damals ein Auto und dann hat man da die Führerscheinprüfung gemacht mit diesem Auto. Das Problem war nur, nach dem zweiten Führerscheinprüfling war das Auto kaputt und es hat sich nicht mehr bewegen lassen. Aber weil das halt so eine Sensation, aber das mit dem Auto, das war halt damals so eine Riesensensation natürlich. Und die Leute sind auf den Straßen gestanden und haben irgendwie geschrien, oh schau, ein Kutschen ohne Ros, schau dir das an. Und darum war es jetzt für diese Führerscheinprüfung nicht so schwer, dass man Freiwillige findet, die das Auto einfach schieben. Ja, und die Prüflinge sind dann drin gesessen und haben einfach nur gelenkt. Und dann haben sie die Prüfung bestanden. Ja, es ist auch so eine gewisse österreichische Lösung für ein gewisses Problem. Ja, also Not macht erfinderisch. Das Auto gibt es übrigens heute noch, das kann man sich angeblich in diesem Hotel sogar noch anschauen. Damals gab es auch noch keine Kennzeichen, sondern das war einfach nur mit Farbe aufgepinselt aufs Auto. Ja, oh, sonst, St. Pölten, was kann ich euch sonst noch erzählen? Was ist mir noch im Gedächtnis geblieben? Ja, sehr viel Gotik, sehr viel Romanik. Ja, die Römer waren schon dort, habe ich das schon erwähnt, die Römer, ja. Also es war eine bedeutende Römerstadt. Woher man das weiß? Tja, wahrscheinlich ist ein bisschen St. Pölten-Propaganda dabei, aber ich erzähle es euch trotzdem. Und zwar hat man nämlich ein altes römisches Geschirrgeschäft gefunden, also einen wirklichen Geschirrladen, so ein Porzellangeschäft, ein römisches. Und der ist mal abgebrannt, aber das Inventar war noch vorhanden. Das war zwar alles zerbrochen und für die damals wertlos, aber man hat eben dann, die Archäologen haben das alles wieder zusammensetzen können und da ist man drauf gekommen, dass das sehr wertvolle und sehr, sehr ausgefallene Porzellanware war. Oder na, Töpferware, Porzellan gibt es noch nicht so lange, oder? Das muss Töpferware gewesen sein. Auf jeden Fall war es sehr teure Töpferware. Und daraus schließt man, dass es sich um eine reiche Kundschaft gehandelt haben muss. Das heißt, St. Pölten kann nicht so arm gewesen sein in der Zeit von den Römern. Ja, sonst kann ich nichts Gutes über St. Pölten sagen. Außer natürlich, dass es den Europaplatz so in der Form nicht mehr gibt. Der war früher ein ziemlich hässlicher Kreisverkehr und die St. Pöltener sind total stolz, dass sie ihn jetzt umgebaut haben. Er ist jetzt eine ziemlich hässliche Kreuzung. Ich habe mal überlegt, ob ich beim Tourismusbüro von St. Pölten anfrage, ob sie eine Werbung schalten wollen. Das würde jetzt nichts daran ändern, dass ich mich über St. Pölten lustig mache. Aber ich finde es halt lustig, wenn ich mich jetzt über St. Pölten lustig mache und dann eine Werbung über die einspreche. So als quasi als Kommentar auf die werbefinanzierte Medienbranche quasi. Fände, glaube ich, nur ich lustig. Naja, woher kommt eigentlich der schlechte Ruf von St. Pölten? Das haben wir die Führerin natürlich auch gefragt. Die Rita, die ist übrigens ganz bezaubernd. Die Arme war auch Lokaljournalistin, so wie ich. Ja, ist jetzt Fremdenführerin und hat da deutlich mehr Spaß als in der Zeitungsredaktion. Ja, warum hat St. Pölten so einen schlechten Ruf? Naja, St. Pölten hat im 19. Jahrhundert ein bisschen den Sprung in die Industrialisierung verpasst und galt deshalb lange also als Backwater und als rückständig. Das lag anscheinend daran, weil aus der Traisen, also dem Fluss, durch St. Pölten durchgeht, weil aus der Traisen Wasserkraft ein bisschen schwierig zu gewinnen ist. Ich weiß es nicht, ist der zu flach, fließt der zu langsam? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war so Wasserwerke und Wasserkraftwerke waren da eher schwierig zu machen und deshalb war das mit der Industrialisierung schwierig, aber wie dann später so Kohle und fossile Brennstoffe und sowas aufgekommen sind, da hat es dann eh wieder passt. Und jetzt haben wir eben St. Pölten als niederösterreichische Landeshauptstadt. Ja, Ja, also mir müsste jetzt nicht extra hinfahren. Also in Puerto de Mogán ist es sicher schöner als in St. Pölten. Das traue ich mich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, und jetzt ist auch die Uli schon wieder da. Das heißt, ich muss mich nicht weiter mit meinen Geschichten über St. Pölten langweilen. Ich spreche immer noch über St. Pölten. Ich habe mir geschworen, ich spreche so lange über St. Pölten, bis du wieder da bist. Und wenn es Tage dauert. Ja. Ja, also ich vermute, dass wir sämtliches Publikum mittlerweile eingeschläfert haben. Ja, liebe Leute, nachdem die Internetverbindung von der Uli wieder funktioniert, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war mein geografisches Referat über St. Pölten. Danke für eure Aufmerksamkeit.